Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Guten Morgen, Paul.
Guten Morgen, Hinrich.
So, da sitzen wir wieder.
Tja.
Und wir haben uns wie immer nicht besonders intensiv abgesprochen, aber du hast angekündigt, mir sofort über den Mund zu fahren.
Ich fahre jetzt über den Mund.
So.
Gerade noch geschafft. Knapp war's. Wir haben ein erstes Feedback.
Oha.
Ja, und zwar ein Hinweis darauf, was wir für einen Quatsch erzählt haben, beziehungsweise wo wir etwas nicht wussten.
Ei, ei.
Du erinnerst dich an deine Frage, warum heißt es eigentlich FC Bayern die Bullen?
Ja.
Ja. Und aus München erreichte mich der Hinweis, dass es mit dem damaligen Sponsor zu tun hat, nämlich mit Magirus Deutz. Warum das jetzt zu Bullen führt, keine Ahnung. Ich habe das auch nicht nachgeprüft, denn wir sind hier beim ungefährlichen Halbwissen. Ich lasse das einfach nur so stehen. Mhm. Grüße gehen raus nach München.
Ja, schöne Grüße. Ich erinnere mich Tatsache, dass es in dem Logo war, die Bullen und darunter Magirus Deutz. Und die hatten das auch auf der Brust, das weiß ich. Mhm.
So richtig klassisch mit Nasenring und so. So ein Bulle.
Ja, ja. Aber ich habe auch keine Ahnung, warum Magirus Deutz die Bullen sind.
Ja, sind sie auch nicht mehr. Sind ja pleite, heißen jetzt Iveco.
Genau, das hatten die Bayern, glaube ich, dann auch mal. Dann hatten die Iveco Magirus auf der Brust und genau. Dann
Commodore.
Und der Commodore, richtig. Ganz am Anfang hatten die Adidas.
Oha. Aber das war ganz am Anfang, oder?
Genau, die erste Runde, nachdem Jägermeister Braunschweig angefangen hat.
Jägermeister ist für mich Paul Breitner.
Das stimmt, der hat da, glaube ich, nur ein Jahr gespielt. Ja. Also, ne?
Da zehren die heute noch von.
Ja, und von der Meisterschaft, 66, 64, irgendwie so.
Als es die Löwen nicht wurden.
Ja, oder und so. Da ist, ich war im Braunschweig im Stadion und dort an der Hamburger Straße und dort wird Tatsache, gibt es eine Gedenkminute während des Spiels in dem Jahr, also 66. Minute behaupte ich jetzt mal und danach bricht für Braunschweiger Verhältnisse die Hölle los.
Ohne Karneval.
Ganz ohne Karneval.
Da kriegen wir eben nach, Deutsche Meister, Fußball. Das müsste doch relativ schnell rausfindbar sein.
Und ich glaube, im Jahr drauf sind die abgestiegen.
Das schafft aber auch nicht jeder.
Na, das ist das umgekehrte Kaiserslautern.
Ja. Habe ich ja letztes Mal erzählt, dass ich da im Stadion war, im ersten Saisonspiel.
Ja.
Ja. Mit König Otto. Er war aber noch nicht König Otto. Ich gucke parallel mal.
Ja, das ist sehr freundlich und ja auch irgendwie Sinn dieser kleinen Übung.
Tatsächlich, jetzt habe ich schon, 63, 64, erster Meister der Bundesliga.
Ja.
Der.
Und dann 65.
Wer? Nee, wer?
Der erste Meister ist 1860.
Nee, der SFC Köln. Vizemeister, der Meidericher SV.
Ah ja.
Ja. Dann Werder Bremen, dann 1860, dann Eintracht Braunschweig, dann der SFC Nürnberg. Komischerweise zeigt mir Wikipedia danach keinen weiteren Meister an. Außer dass Schalke mal Vizemeister
Nürnberg,
war.
Das dürfte dann die letzte Meisterschaft gewesen sein, wenn ich das recht erinnere, die neunte. Die waren lange Rekordmeister, das hat sich aber auch erledigt.
Ja, und wer war davor Rekordmeister? Schalke.
Ach, komm hör auf.
Ja. Schalke hat 58 nochmal zugeschlagen. Schalke war unter den Nazis groß.
Und wann war Rapid Wien deutscher Meister?
Noch davor.
Mhm.
Vor Schalke. Aber da können wir mal zu den Schalke Meisterschaften während der Nazizeit machen wir mal.
Machen wir vielleicht mal eine Sonderfolge.
Ein Stück.
Eine sehr kurze.
Ein Stück.
Ein Stück. Ein Stück. Hast du sonst noch etwas in der vergangenen Woche aufgegabelt?
Oh, das ist Zufall, dass du Aufgabeln sagst. Denn gestern habe ich in anderem Kontext erfahren, vielleicht weiß man das auch, wie der Teil vom Löffel heißt, der nicht Stiel ist.
Ja.
Weißt du es?
Nein, ich überlegte gerade kurz.
Es ist die Leffe.
Die Leffe?
Ja. So.
Ist ein ganz hervorragendes Bier aus Belgien.
Ja. Die müssen an ihrer Schrift mal arbeiten. Ich weiß immer nicht, ob das Lesse heißt oder Leffe.
Ja, das stimmt. Ich fahre gerne, wenn ich denn im Norden bin, also im hohen Norden, fahre ich gerne in so einen dänischen Laden. Den gibt es auch auf deutscher Seite, wo die Dänen dann sehr günstig einkaufen können. Und weil die eine merkwürdige Alkoholregel, ich glaube, hatten. Ich glaube, die haben die gar nicht mehr. Aber das ist weiter Tradition, Wochenends da mit kleinen Lastern oder mit Anhängern ranzufahren. Und dann gibt es eine spezielle Rampe, wo die dann wirklich palettenweise Alkohol einshoppen.
Ja, häufig auch ihr eigenes Bier wieder. Also
ja, natürlich.
Von Tuborg wieder zurück.
Ja, ja, klar, klar. Und die trinken eben auch Leffe. Das gibt es bei uns auch, aber bei uns so in so 03 Flaschen, das macht überhaupt keinen Spaß. Und die haben das in 075 Flaschen, so Sektflaschen. Das Blond oder das Brun. Es gibt da ganz viele wunderbare. Das Problem ist, da muss ich mich immer überwinden, was ich nicht so häufig tue. Ich muss dann einen Dänen oder einen Schweden fragen, ob er das für mich einkauft. Mhm. Weil wir Deutschen dann in Deutschland keine Sachen kaufen dürfen, weil das nur für den Export ist.
Grenzen sind was Tolles.
Ja, ich habe mir sagen lassen, es handelt sich schlichtweg um Pfandregeln.
Ja, gut. Bestimmt.
Ja, gibt es ja auch Aufkleber für. Also,
ja, was ist mit der Butterfahrt geworden?
Keine Ahnung. Hast du noch Butterfahrten gemacht?
Ja, mir wird ja auf Wasser schnell schlecht, deswegen war ich, glaube ich, selten dabei. Aber ich weiß noch, dass an der Nordsee dann die Butterfahrten losging, als wir da mal Urlaub machten. Da fuhren dann diese Kutter raus.
Ja, ja, genau.
Und dann wurde da irgendwas feilgeboten und die Leute kamen alle fröhlicher wieder an, als sie losgefahren sind.
Klar, das war auch ein Sinn der Sache. Ich erinnere mich tatsächlich noch vorwendig, dass in Travemünde so ein Teil ablegte und direkt auf der anderen Seite, Prival war ja DDR. Und dann war man eben ganz, ganz schnell außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik. Und deswegen dauerte das 3 Minuten, bis dann verkauft werden durfte. Und diese Butterfahrt kostete eine Mark. Und das wurde nie abkassiert.
Also eine Sauerei.
Ja, und das war großartig. Und wenn wir dann in Travemünde waren, fuhren wir dann mal so ein Stündchen durch die Gegend und ja, als Kinder.
Ja, nee, gibt's nichts. Auf einer Butterfahrt nach Helgoland ist auch ein gutes Lied, guter Liedtext von Torfrock.
Torfrock kenne ich nicht. Oh Gott, von wem ist denn das andere? Richard Germer, so ein Hamburger Bänkelsänger. Das ist Spezialwissen.
Okay. Das, naja.
Ich könnte es jetzt erläutern, aber da würde ich. Ein Teil der Antwort könnte die Bevölkerung verstören, oder wie hieß das?
Ja, ja, genau. Das wäre Herr de Maizière.
Ja.
Ja. Wirklich ein Powersatz.
Mir ist unter der Woche etwas über den Weg gelaufen, was ich dann ein wenig nachwikipieren musste, was ich einfach sehr schön fand. Und zwar geht es um den Trevi-Brunnen.
Ja.
In Rom.
In Rom.
Da warst du mal?
Da war ich mal, ja.
Das ist ja eine ziemlich scheußliche Angelegenheit.
War hallo, ja.
Also da.
Wenn die Menschen nicht wären?
Da, wie immer, dann wäre es ganz schön, ja. So, und dieser Trevi-Brunnen wird nun restauriert, renoviert. So etwas. Und das ist deswegen ganz, ganz schön. Also der ist leer, aber du weißt, was man am Trevi-Brunnen macht?
Geld reinschmeißen.
Ja.
Über die Schulter.
Genau, links oder rechts? Ich weiß es nicht. Das eine ist irgendwie grundfalsch und das andere, so muss es sein.
Liegt so nah beieinander.
Ja. Und warum? Weißt du das auch?
Glück.
Ja, wie immer. Oder so, ne? Gesundheit. Oder Wiederkommen oder irgendwie so.
Oder eine Spende.
Ja, komme ich gleich noch zu. Sehr schön. Auf jeden Fall, dieser Trevi-Brunnen, den gibt es ja jetzt gerade nicht. Also der ist leer. Aber das finden die Leute natürlich unzureichend bezüglich ihres zukünftigen Glücks. Und deswegen hat die italienische Regierung, was ich ganz schön finde, oder die römische Stadtverwaltung, so einen aufblasbaren, etwas größeren Swimmingpool vor den Trevi-Brunnen gestellt, damit die Leute das da jetzt reinwerfen können.
Gut.
Ja, ne? Und das ist wie so, es gibt auch so Insta-Spots. Wenn du dich richtig hinstellst, siehst du das nicht. Dann siehst du den Hintergrund des Trevi-Brunnens, vielleicht ein bisschen verschwommen, im Vordergrund so ein bisschen Wasser und ja.
Und zu dem Pool.
Und ja, das siehst du ja nicht, dass es Pool ist, sondern die Illusion ist dann perfekt.
Sehr gut.
Das fand ich wirklich schön. Und der Trevi-Brunnen, na, für mich ist das ein bisschen so in kineastischer Kindheitserinnerung schwelgen. Dolce Vita, sagt dir das was?
Die deutsche Vita an sich, ja, das schöne Leben.
Ja, genau. Nein, es geht um den Film.
Nee, den kenne ich nicht.
Ah, das ist
Meistens geht der Satz dann weiter, wenn ich einen Film nicht kenne und er ist alt, ist es mit Sophia Loren.
So. Ist auch Italienerin, die spielt aber diesmal nicht mit. Also es ist ein Film von Federico Fellini und dort ein, sagt man, Sexsymbol der 50er Jahre, Anita Ekberg.
Ist das nicht die Bond, das Bond-Girl? Das erste?
Nein, das glaube ich nicht. Das weiß ich aber nicht. Und sie ist nun das Symbol der Dekadenz und geht dort dann betrunken nachts durch den leeren Trevi-Brunnen. Und das ist das, das ist die Nachricht. In den 50er Jahren konnte man nachts noch alleine dort sein, ohne die ganzen Touristen. Aber ein großartiger Film, also wie gesagt, Fellini, der war dann später mit Ingrid Bergmann verheiratet. Sagt ihr auch nichts?
Die Tagesschausprecherin?
Alter, das ist Dagmar Berghoff. Eine wunderbare Frau. Und ach, dann brauche ich ja nicht über
Ursula Andres war offenbar die erste.
Ach ja, richtig, genau. Die da aus den Wellen stieg. Ja. Ich erinnere mich.
Übrigens, unfassbar witziger Film. 007 Jagd Dr. No. Also diese Kampfszenen unter Wasser. Es dauert ewig und man denkt sich so, ja, ich gehe mir ein Bier holen. Das ist wirklich unfassbar witzig. Empfehle ich auch mit Kindern. Nur die Szene. Die fragen, was machen die? Warum schwimmen die denn da so?
Es gibt ja diese 60er-Jahre-Parodien von Batman, weißt du, wo dann immer so pow und so eingeblendet wird. Das hat ein bisschen was davon.
Aber ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich wollte nur auf diese Trevi-Brunnen-Geschichte, weil ich genau das mich fragte, was passiert eigentlich mit der ganzen Kohle?
Ja.
Ne? Also,
Wer kriegt das?
Ja. So, und das suchte ich dann eben auch raus. Und zwar, es ist relativ simpel, die italienische Caritas.
Ach, guck.
Ja, das ging also lange hin und her, wer es denn nun darf. Die haben dafür übernommen, dass die Reinigung, sozusagen die nächtliche Reinigung erfolgt.
Das heißt Geld rausholen, ne?
Ja, da wird ja nicht nur Geld drin landen, aber ja.
Jo.
Also das vor allem, ja. Und tipp mal, wie viel geht dort pro Tag rein? Es ist Kleingeld, ne? Es ist Kupfer.
Ich sage 5.000 Euro.
Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. 4.000 Euro in unterschiedlichen Währungen und das sind 1,4 Millionen Euro, die da pro Jahr rausgeholt werden. Und die italienische Caritas, der italienische Caritasverband dort rausholt und für Obdachlosen Hilfe ausgibt.
Na bitte.
Oder? Finde ich ganz schön.
Ja. Aber der war teurer, der Trevi-Brunnen. Also wenn man jetzt überlegt, mache ich das selber?
Ja.
Stelle ich mir jetzt auch einen Brunnen so einen hin und hoffe, dass die Leute kommen, lohnt sich. Ist kein Business.
Ich glaube, es geht um die Stadt drumherum. Also so ein Trevi-Brunnen in Ibbenbüren bringt es halt nicht.
Ja. Schön, dass Ibbenbüren sagt, ich hätte Iserlohn gesagt. Das fällt mir nämlich mal zweites ein als absolut nicht besuchenswert.
Ja.
Der Trevi-Brunnen von Ibbenbüren.
Naja, der 100-Wasserbahnhof von Uelzen.
Das ist aber tatsächlich, trifft einfach nicht meinen ästhetischen Geschmack. Ich finde den wirklich in jeder Hinsicht rasend hässlich.
Ehrlich?
Ja. Dieses Runde, dieses rundgelutschte, also das einzig Runde, wo das runde Gebäude, wo doch runde Form, wie ich ansprechend fand, ist die, wie heißt sie denn, Sagrada Familia in Barcelona.
Ja, von Herrn Gaudi.
Ja. Das ist aber auf eine Art und Weise absurd, da zu sein. Du warst noch nicht in Barcelona.
Aber doch.
Doch warst du? Ja. Wo warst du denn nicht? Irgendwann hast du mal behauptet, du wärst irgendwo noch nicht.
In Madrid war ich.
In Madrid. Die ist wirklich toll. Die ist auch, die hat ja eine Geschichte, die hat ja eine Idee und so. Die ist ja nicht einfach nur künstlerisch. Die hat ja irgendwie.
Ja, aber auch Park Güell, das andere von ihm.
Aber 100 Wasser, sorry, bin ich raus.
Echt? Ja. Also in Wien gibt es ganz wunderbare Geschichten von ihm. Friedensreich, 100 Wasser. Übrigens auch ein Künstlername.
Ja, hoffentlich.
Ja.
Oder seine Eltern haben wirklich sehr viel Kreativität.
War Friedensreich?
Ja.
Ach Gott, ja.
Ja.
Aber gibt alle. Fürchte Gott. Vielleicht, und ich finde so Wolfgang schöner.
Friedhelm.
Ja.
Aber stell dir mal vor, diese Familia Sagrada, oder wie die heißt, ich glaube, Familia.
Sagrada Familia.
Sagrada Familia.
Heilige Familie.
Steht in Uelzen.
Ja.
Wäre wahrscheinlich auch nicht so geil.
Der Dom von Badovic hat aber so ein braunes Autobahnschild.
Der hat ein, ja, aber der ist auch über 1000 Jahre alt, als Badovic größer war als Lüneburg. Peter und Paul übrigens.
So heißt er?
Ja.
Ah ja, okay.
Ja. Super Typen.
Das sind deine Homies.
Das sind meine Homies.
Ich wollte aber noch mal ganz kurz zur italienischen Kunst und zu Denkmälern und Ähnlichem, weil ich jetzt schwoffte ich wirklich ab. Und zwar war ich dann bei Kunstwerken, die man anfasst, für Glück bringen. Wir waren bei Trevibrunn und Glück bringen. Ja. Und, ne? Kennst du das, diese Bronzestatuen, die an einer Stelle ganz glatt poliert sind?
Die Bremer Stadtmusikanten.
Die Bremer Stadtmusikanten, genau. Und
Uwe Seelers Fuß.
Oh, natürlich. Ja. Ne? Und innerhalb kürzester Zeit.
Ja.
Bringt Glück.
Dem Fuß.
Lassen wir das. Ja, und dann war ich bei in Verona. Also ich war nicht in Verona, sondern nur gedanklich.
Ja.
Ja?
Ja. War ich auch schon mal.
Was fällt dir dazu ein, groß?
Dieses Amphitheater.
Ja, richtig. Hatten wir auch schon. Und sonst noch? Romy und Julia.
Ach ja, natürlich.
Der Balkon?
Der Balkon.
Und darunter steht Julia.
Stimmt.
Und Julia hat, so las ich.
Fasst man der nicht an die Brust?
Genau. Und jetzt kommt die traurige Nachricht.
Die ist weg.
Nee, Julia hat ein Loch in der Brust. Oh. Es ist zu oft angefasst worden. Oh Gott. Es muss restauriert werden, weil zu viele Leute an diese Stelle gefasst haben. Ich weiß gar nicht, okay, irgendjemand hat gesagt, bringt Glück.
Weil ist es nicht auch nur eine Brust?
Ja, ja. Ja,
die
ja.
Linke wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht, aber man sieht es.
Ja, okay.
Die mit dem Loch.
Mit dem
ja, und das fand ich schon mal sehr schön. Und dann
Und im Petersdom ist sitzt irgendjemand auf so einem Stuhl und man fasst den Fuß an.
Ja, wahrscheinlich
Irgendeiner.
Peter, würde ich sagen. Heilige Petrus.
Ja.
Ja, ja. Da ist ja vorne die Pietà.
Die fängt man auch. Nee, die darf man nicht mehr anfangen. Die Säureangriff und sowas war
doch. Ja, ja, genau. Und die ist längst hinter Panzerglas. Aber
die ist sehr schön.
Absolut. Absolut. Wir sind in der Zeit und auch bei dem Künstler Michelangelo.
Aber die Pietà ist nicht von, ist die nicht von, von Raphael?
Das gucken wir jetzt nach.
Pietà.
Was hältst du von Arbeitsteilung? Du guckst nach und ich erzähl die Geschichte.
Ja.
Und zwar geht es um den David.
Ja.
Nicht? Also der David in Florenz. Nur mal so von der Geschichte, der David ist der Kleine gegen den Goliath.
Ja.
Ja, und dieser kleine David ist 5,17 Meter groß. Ich frage mich, wie groß ein Goliath ist.
Ja, mindestens 5,20.
Wäre ihm zu wünschen. Und zu dem David ist mir dann über dem, ich guckte ein wenig und merkwürdigerweise, ich weiß gar nicht warum, bin ich heute zum ersten von zweimal untenrum thematisch. Mhm. Die Frage ist, warum, so fand, diese Frage fand ich, dachte mir, mir wäre sie nicht eingefallen, aber schöne Frage. Warum hat er so ein kleines Glied?
Ich erkaufe mir ein bisschen Zeit und stelle fest, dass die römische Pietà von Michelangelo ist.
Ja.
Das weiß ich nicht sicher. Ich habe aber irgendwie im Kopf von den Griechen, dass es eigentlich ein Schönheitsideal ist, einen kleinen Penis zu haben.
Sehr gut. Ist weil?
So? Weil, weiß ich nicht. Ist ja auch, also warum ein Schönheitsideal, keine Ahnung. Hat bestimmt praktische Vorteile.
Ganz einfach, in der Antike galten große Penisse als Symbol für Dummheit, für triebgesteuert. Und wenn du vergeistigt bist, verstehst du? Der Geist ist sozusagen der Ferrari der Antike.
Ich verstehe.
Ja.
Aber das ist ja heute genau andersrum. Das heißt, wenn jemand einen kleinen Penis hat, kauft er sich ein unnötig großes Auto, um es zu kompensieren, also um wieder dumm zu wirken. Also eigentlich wollen die Männer dann dumm sein, weil sie sich. Ah, verstehe.
Aber um das.
Stell dir mal vor, du lernst, also man lernt sich kennen und irgendwann sagt man so, Tunika runter.
Ja.
Und dann stellt man fest, wie dumm der eigentlich ist.
Ja, das. Ja, darüber kann ich jetzt etwas nachdenken, aber ich befürchte, es führt zu nichts. Aber ich möchte noch etwas ganz Grundsätzliches bemerken, nämlich die Kunsthistorikerin Ellen Oritson beantwortet diese Frage und sagt eben genau das mit der Dummheit und sagt, aber das ist insgesamt eine Mär rein biologisch ist das eine Normalgröße, die dort abgebildet ist. Sie kommt nur so klein vor.
Das lassen wir so stehen.
Ja.
Möge sich jeder ja selber prüfen.
Und ob er in Marmor da stehen will.
Ja.
Hatte ich jetzt nicht so Lust zu.
Aber zu dem David, da war doch, da klingeln so ein paar Geschichten. Steht der nicht? Der steht, glaube ich, als Kopie jetzt mittlerweile in den Uffizien.
Ja, ja, genau.
Weil der stand Ewigkeit noch draußen.
Ja.
Vor.
Ja, da kenne ich ihn auch noch in einem wahnsinnigen Gedränge,
ja,
in so einem Durchgang irre.
Ja, genau. Und es wurde doch jetzt irgendwo, das ging ja dann natürlich durch die Medien, eine amerikanische Lehrerin suspendiert oder rausgeschmissen, was auch immer, weil sie ihren Schülern den nackten David gezeigt hat.
Ja.
Und das geht ja nur wohl gar nicht. Diese Pornografie.
Genau, das glaube ich. Sowas gibt es häufiger. Den hatten sie auch in einem italienischen Haus, ich meine in der Weltausstellung in Dubai. Und da mussten sie ihn dann auch bearbeiten.
Okay.
Ja, aber ich glaube, es gibt reichlich Kopien. So surfte ich ein bisschen vom Trevi-Brunnen und ich fand, dass ich irgendwie eine ganz gute Abzweigung mit dem Caritas-Verband hatte. Aber dann glitt es dann doch wieder ab.
Ich finde es gut, dass da einfach auch was mitgemacht wird und das, ja, muss ja irgendwo hin, das ist ja schon klar. Aber ja, dass sie den auch quasi betreiben, ist ja auch.
Finde ich auch. Sehr schön. Sehr
aber
schön.
Dann, jetzt bin ich, jetzt hast du es gesagt oder habe ich es. Den hat ja auch irgendjemand gemacht, den Trevi-Brunnen. Ist das auch Michelangelo?
Das glaube ich nicht. Also, wenn die Skulpturen dazu.
Ja, auch das googelt der eine hier nochmal eben selber. Nee, Salvi. Also viel später, okay. Ja, ja. 1732 bis 1762 vom Architekten Nicola Salvi für Papst Clemens den 12. geschaffen.
Das ist ja fast schon Salvini.
Ja, fast.
Ich mach mal sozusagen untenrum weiter.
Oh ja.
Und zwar erblickte ich die Verbraucherinformation der Firma Walt Disney zu dem neuen Film Vaiania 2.
Ja. Wurde mir auch schon mitgeteilt, dass es da was gibt.
Da gibt es einen zweiten Teil eines Films, der im ersten Teil Moana hieß. Nach der gleichnamigen polynesischen Südseeinsel. Mhm. Und dieser Film lief eben unter Moana, was wohl auch der etwas schönere Name dazu ist. Aber dann gab es einen kleinen Rechtestreit. Das heißt, man befürchtete einen Rechtestreit, weil eine, wie soll ich sagen, Künstlerin ist vielleicht ein bisschen viel, Moana Pozzi, eine Erotikdarstellerin ist. Was ich schon sprachlich ganz schön finde, das ist keine erotische Darstellerin, sondern sie ist eine Erotik, also sie stellt es dar. Das ist keine Erotik, sondern sie tut so.
Ja, okay.
Also die macht Erwachsenenfilme, was, ja, wenn man mal so sagen könnte, das ist eine unterschiedliche Zielgruppe.
Würde ich auch sagen. Ist nicht das immer das Prüfungskriterium die Verwechselbarkeit?
Ja, das Problem ist, dass es wohl nicht rechtlich zwei Filme unter gleichen Namen geben darf. Und da hatte man irgendwie Sorge, dass man da in rechtliche Schwierigkeiten kommt.
Weitsichtig, sehr gut.
Also alles, was ich über diesen Film gelesen habe, ist ein polynesisches Volksmärchen und mit dem catchy Untertitel Das Paradies hat einen Haken. Oh, das ist echt irgendwie, Disney ist da wieder bei den kolonialen Stereotypen ganz tief dabei, ne?
Pocahontas.
Die echte Pocahontas, die es ja gegeben hat.
Richtig.
Ja, die war 10 Jahre alt, als
ja.
Es ist alles.
Ja, das kann jeder, der sich dafür interessiert, mal nachhören. Das ist, oder nachlesen. Das ist merkwürdig. Die starb dann ja auch in England irgendwie. Die war
ja, ja.
Schnell in England.
Ja, 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 ja.
Naja.
Also.
Herkules hat es auch gegeben. Gibt auch einen Disney-Film drüber.
Ja, und die
Mowgli.
Deutschen. Ja, naja, die deutschen Märchen sind da ja nicht unverschont geblieben, ne? Mit Cinderella.
Cinderella, ja. Die Schöne und das Biest. Ach nee, das ist anders.
Was ist denn das?
Oh, keine Ahnung.
Zeugs.
Spielt ja in Frankreich.
Ja. Ja, und das bei Cinderella, das ist ja, soll ja Neuschwanstein sein.
Mhm. Ja, Neuschwanstein soll auch das Ding in Paris da sein, was sie dahin gebaut haben. Das Disney-Schloss.
Ja, klar. Ja. Genau. Das ist ja das Disney-Logo sozusagen. Ja, also große Empfehlung, Moana 2.
Ach so, ich dachte, die Darstellerin ist eine große Empfehlung.
Ja, Moana 2, das ist der Film.
Ach so.
Aber man kann auch alternativ in den Disney-Film.
Wir empfehlen diese Erotikdarstellerin.
Ja.
Ich google das jetzt einfach nicht.
Nee, das bringt auch nichts. Und irgendjemand liest dann wieder den Suchverlauf. Und dann
muss ich das wieder erklären. So. Hinrich hat gesagt das.
So. Ja, was haben wir noch Schönes?
Also du hast ja letztes Mal
vollmundig
angekündigt, dass du uns was erzählen möchtest über die südliche Hemisphäre.
Ja, das bin ich weiterhin bereit so.
Ja, dann los geht's.
Ja, los geht's. Keine Mucken. Ja, ich war im schönen Namibia, in Windhoek, in der Hauptstadt, aber hatte dann, also ich habe ein wunderbares Projekt besucht in Swakopmund und danach hatten wir noch ein bisschen frei und wir haben uns ein bisschen was angeguckt. Du kennst Namibia?
Ja, kennen es zu viel. Ich war mal da auch für eine Woche.
Okay.
Bin ich rumgereist, ja.
Ich werde nachher noch eine kleine Reiseempfehlung aussprechen. Hast du noch eine?
Ja, ich ganz am Ende.
Nein, Namibisches.
Ja, habe ich. Eine Straße, die schnurgerade geht,
ja.
4 Stunden lang auf Waschbrett. Du wirst irre.
Ja.
Wer Bock hat, irre zu werden, es ist von der zweifelhaften Quelle von Twyfel Fontaine an die Skeleton Coast. Das ist wirklich eine Straße, die man nur mit einer gewissen mentalen Gesundheit übersteht. Du wirst irre.
Aber bist du ein Surfboy?
Nö.
Aber Skeleton Coast sagt man doch, oder? Ist das nicht der?
Nein, die heißt ja Skeleton Coast, weil diese ganzen Wracks da liegen.
Ja, aber ich dachte, das wäre irgendwie der Surfspot, wo man hin muss.
Ich sag mal ja. Bestimmt. Aber dann habe ich die coolen Dudes nicht gefunden. Ja,
verstehe ich.
Ja. Okay. Das ist aber, das zieht sich durch mein Leben, dass ich die ganz coolen Dudes am Strand immer nicht finde.
Echt?
Ja.
Oh Mann.
Ja.
Wir waren dann, also erstmal, wir haben dann auch noch mal so einen Tag in der Wüste verbracht mit so einem Allrad. Das ist schon, ich hätte ja das nicht gedacht, weil ich das schon so oft in meinem Leben hatte, dass man so diese super Bilder hat und dann steht man vor Ort und sagt, na ja.
Ja.
Aber das war wirklich so. Also diese Dünen, so weiß ich was, 70, 80 Meter hohe Dünen und dann fährst du da und es ist nur Sand und du siehst auch nur Sand. Blauer Himmel und Sand.
Das ist krass, ja. Ja, eben Susus Flay war ich da.
Ja, das war jetzt Sandwich Harbor. Das ist so kurz unter Walvis Bay.
Mhm.
Aber es ist schon sehr eindrucksvoll.
Ja, muss man vielleicht den Leuten da draußen noch sagen, dass das Besondere an dieser namibischen Coastline ist, dass die Wüste direkt am Meer sozusagen endet. Also es gibt keinen Zwischenstreifen. Es ist einfach die Wüste, also die Düne geht ins Meer.
Ja, das genau. Und das ist das wirklich,
ist
das ist phänomenal, das zu sehen. Ganz lustig ist, dass dieser Tour-Operator damit warb, wollen Sie endlich mal Ihren Windows-Bildschirm sehen. Weil das eine Foto bei Windows ist Tatsache, also dieser Bildschirmschoner ist Tatsache diese eine Düne.
Ja, das kann ich sehen.
Ich war mit anderen Leuten unterwegs und ich fragte anschließend einen der Mitreisenden, wie es ihm denn in Namibia gefallen hat. Und der sagte, na, Natur ist nicht so meins und die Städte sind ja eher überschaubar.
Stimmt.
Da muss man sagen, wer Städtetourismus in Namibia macht, das ist jetzt.
Das sind so die letzten Länderpunkte, die man da noch braucht.
Ja, aber das fand ich aber eine sehr, sehr schöne Aussage.
Ja, es sind doch sehr wenige Menschen auch in Namibia auf sehr, sehr großen Fläche. Ne? Das ist nicht so doppelt, also ich habe mir irgendwie gemerkt, so groß oder doppelt so groß wie Deutschland.
Anderthalb Mal, ja.
Oder 2,2 Millionen Leute drin.
Ja.
Also wenn du einen siehst,
naja, die sind ja gut. Die sind ja Tatsache sehr konzentriert in den wenigen Städten. Und wenn du das mal abrechnest, dann wird es halt.
Es ist aber auch sonst wenig, wo man sagen würde, da möchte ich wohnen. Es ist einfach wirklich viel Landschaft, ne?
Ja, es sind halt diese gigantischen Farmen, also wo du einfach kilometerweit. Ja, das ist nach der Mongolei das am dünnsten besiedelte Land der Welt.
Das ist tatsächlich, das steht auf Platz 1 meiner Bucketlist, ne?
Mongolei. Ja.
Mhm. Mit dem Jeep durch die Mongolei.
Ja.
Nicht auf dem Pferd, aber mit dem Jeep. Da habe ich das, ja,
eines Tages.
Ich kündige jetzt, bevor ich einsteige, ich gebe dir 1-2 Minuten, um dich zu sammeln. Ich werde dich nämlich, du kannst ob deiner Profession glänzen.
Oh ja.
Ja, gerne. Wir werden BGB.at machen.
Da bin ich bis zum Examen, da habe ich nie die nicht bestanden, die Klausur.
Ich habe sie 4-mal versucht.
Okay, heute kommt Versuch 5.
Ja, aber meistens war es montags morgens und das war einfach nicht meine Zeit.
Wir sind nämlich in schöne Lüderitz gefahren. Mhm. Lüderitz ist so ungefähr die südlichste Stadt. Das heißt, danach kommt noch ziemlich viel, aber da kommt Sperrgebiet, weil dort Diamanten abgebaut werden. Also im Grunde von da bis zur Grenze nach Südafrika, und das sind noch so 100-200 Kilometer. Und das Sperrgebiet heißt dort vor Ort Sperrgebiet. Das ist ganz schön. Nein, es ist ja Tatsache so, dass du sprachlich noch an allen Ecken und Enden Deutsch findest. Darüber können wir auch gleich noch mal ganz kurz sprechen. Also wir waren in Lüderitz, eine Ansammlung von Häusern. 16.000 Menschen wohnen dort. Relativ arme Gegend, 60% Arbeitslosigkeit, deutlich mehr als im Rest Namibias. Etwas 60%, ich bin ein Sabbel. 60% Arbeitslosigkeit, ja. Naja, du musst, also Arbeitslosigkeit heißt keinen offiziellen Job. Das heißt ja nicht, dass sie nicht arbeiten, sondern die sind dann irregulär unterwegs. Was in Namibia aber schlimm genug ist, weil das bedeutet, du bist raus aus allen sozialen Systemen. Beispielsweise aus einer Krankenversicherung oder ähnliches.
Also genau andersrum wie bei uns, dass man sagt, in den Behörden arbeiten ganz viele Menschen, die normalerweise in der Arbeitslosenstatistik sind, weil eigentlich kein Job da ist.
Ja. Aber das ist halt, das ist halt Kleingewerbe, ne? Das sind illegale Friseure und Automechaniker und sonst irgendwas, das ist alles auf sehr, und Händler, die 2-3 Sachen haben und dann durch die Gegend gehen und dieses schöne Lüderitz ist zunächst entdeckt worden, was ganz lustig ist, weil die Leute, die dort lebten, gar nicht wussten, dass sie gerade entdeckt wurden, von einem portugiesischen Seefahrer namens Bartolomeu Dias. Und das ist mein absoluter Lieblingskolonialist.
Herr Dias.
Ja. Der hat nämlich 1487 das Gebiet um, wie es Angra Pequena, also die kleine Bucht auf Portugiesisch, die hat er entdeckt auf dem Weg. Die Portugiesen waren immer irgendwie auf der Suche nach Wegen nach Indien und brauchten da unterwegs Handelspunkte, Versorgungspunkte. Das waren ja auch die ersten weißen Siedler dann in Südafrika. Und der hat es da also entdeckt und hat dieses Gebiet, also diese Angra Pequena, für die portugiesische Krone in Besitz genommen. Mhm. Und zwar hat er das gemacht, indem er ein Kreuz auf einem Felsen errichtet hat.
Okay.
Das ist deswegen mein Lieblingskolonialist, weil er anschließend weitersegelte, nie wieder zurückgekommen ist und bis dann die Deutschen ein paar Jahrhunderte später kamen, haben die Einwohner nicht gewusst, dass sie kolonialisiert wurden. Also,
haben es die Portugiesen denn gewusst?
Das weiß ich nicht, vielleicht in irgendwelchen Büchern, aber es ist nie ein Portugiese dort mehr erschienen. Hm. Und das ist, ich weiß, kennst du Walter Mörs, die 7,5 Leben des,
ja, so, 13,5.
13,5, Entschuldigung. Und da gibt es am Anfang die Zwergpiraten.
Ja, das stimmt.
Und die überfallen immer irgendwelche Schiffe und die Überfallenen wissen nicht, dass sie überfallen wurden.
Ja. Das ist, glaube ich, sein erstes oder zweites Leben, ne?
Ja.
Ja, sehr gut. Zwergpiraten.
So, und ich finde, Herr Dias ist ein echter Zwergpirat. Hat weite Teile Afrikas in Besitz genommen.
Aber.
Ja.
Ein großer.
Ja, ein ganz großer. Nachdem ist also das ist ein Kreuz und aufgestellt werden. Und deswegen gibt es auch eben so einen Hügel und bis heute. Und dann ist das Kreuz irgendwann mal erneuert worden. Das kann man sich jetzt angucken. Ja, an der Dias-Spitze, aber. Sonst gibt es keine weiteren Spuren von Herrn Dias. Den finde ich gut. Dann allerdings kam Adolf Lüderitz, ein Bremer Kaufmann.
Ja.
Und der war durchdrungen von diesem Gedanken, den es in Belgien gab, diesen Freistaat Kongo. Also Privatbesitz. Der war gar nicht drauf aus, eine Kolonie zu gründen, sondern der wollte Privatbesitz.
Aber unter staatlichem Schutz gerne.
Naja, das Übliche, also wie die es alle machten. Der war übrigens mit seinem Kompagnon Vogelsang derjenige, der Bismarck dann dazu gedrängt hat, dann staatliche Mittel einzusetzen. Denn Bismarck war das irgendwie klar, wie das Spiel läuft. Ne? Also die wollten schlichtweg die Kosten sozialisieren und die Gewinne privatisieren. Das war das Ding.
Ja, Bismarck war ja einfach auch kein Kolonialfan grundsätzlich. Boah. Der hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es nicht eine Kongo-Konferenz irgendwie in Berlin?
Ja, und die hat er geleitet und auch ins Leben gerufen.
Aber mit dem Fokus, wir teilen mal Afrika auf, damit es in Europa keinen Krieg darum gibt.
Ja, auch, ja, seine Intention war, die Deutschen hatten eine ganz andere Politik als die Engländer oder die Franzosen oder die Holländer in Asien. Die wollten Exklusivrechte haben, die anderen. Und die Deutschen wollten freie Häfen haben, weil die wussten, dass sie zu spät waren. So, und das war im Grunde seine Intention, dass er gesagt hat, nehmt doch was immer ihr wollt, aber wir wollen Zugriff haben.
Ach so.
Okay. Der Tigersprung von Tanga, eine Sonderfolge, da geht es um Marokko.
Okay. Ja, da war irgendwas mit einem Schiff, ne?
Ja.
Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall, Herr Lüderitz erschien.
Entschuldigung, ich weiß nicht, Panther?
Panther, was habe ich Tiger gesagt?
Ich glaube, irgendwas war mit Panthersprung.
Panther, ne? Du hast vollkommen recht.
Und das darf man nicht vergessen, verwechseln mit den Pathern. Das machen wir dann danach.
Das war was anderes. Genau, Panther war ein Kanonenboot, das auf dem Weg von Deutsch-Südwest da in der Bucht nochmal lagerte, um die Engländer unter Druck zu setzen. Die Franzosen unter Druck zu setzen, sonst klappte nichts
richtig. Der Tiger ist ein Panzer.
Später.
Ah. Sonst wäre es andersrum. Dann wäre es der Tigersprung da und der jetzt fährt irgendwie durch die Wälder, fällt jetzt ein Panther.
Ja, Panzer. Aber so ein Tiger ist auch sehr schwer. Egal. So, Herr Lüderitz erschien dort und wollte Diamanten in dieser Region finden. Ich spoiler mal, es ist ihm nicht gelungen, nicht zu Lebzeiten.
Wusste man denn, dass da sowas sein könnte, ja, oder war das wirklich so?
So sein könnte.
Okay.
Der hatte einen Geschäftspartner, einen Vogelsang, und mit dem ging er dann zu dem Menschen, von dem er jetzt mal annahm, dass er sowas wie der rechtmäßige Eigentümer dieses Landes war, nämlich den Führer, den Chef der Ethnie, die dort lebte, der Orlam, und das war Joseph Fredericks II. Und dem kaufte er ein Gebiet ab. Und zwar circa 40 Meilen lang und circa 20 Meilen tief. Dafür zahlte er auch anständig ein bisschen Geld und etwas Waffen, was, wenn man Leute dauerhaft ausbeuten und übers Ohr hauen will, scheint mir das keine gute Währung zu sein. Aber
naja, die Erfahrung muss jeder selber machen.
Und jetzt kommt es zu einer großartigen Geschichte. Und da sind wir, wie gesagt, beim BGB.at. Der Adolf Lüderitz ist in die Geschichte eingegangen mit einem Trick namens den Meilenschwindel.
Trick ist aber auch ein Euphemismus, ne?
Ja.
Eine Riesensauerei.
Natürlich. Du kennst den Meilenschwindel?
Ja, das war, glaube ich, so, dass er offen gelassen hat, welche Meile er meint, ne? Oder ist zumindest im Unklaren gelassen, dass er eine andere Meile meint, als der Vertragspartner glaubt.
Exakt so ist es. Herr Lüderitz beharrte darauf, dass es sich um eine preußische Meile handelt, eine Maßeinheit, die vor Ort nicht so gängig sein dürfte. Die ist nämlich 7,5 Kilometer lang. Mhm. Und Herr Fredericks ging davon aus, dass es sich um eine englische Meile handelt. Und die ist 1,6 Kilometer lang. Das ist ein kleiner Unterschied. De facto hätte das bedeutet, dass die Orlam praktisch ihr gesamtes Siedlungsgebiet verloren haben. Und jetzt nun mal so, BGB.at, die Willenserklärung.
Ja, ich glaube, man hat einen Dissens.
Oder?
Ja, ja. Ich glaube, der Vertrag ist nicht zustande gekommen. Würde ich sagen.
Würde man doch mal sagen, nach ja. deutschem Recht ist dieser Vertrag nicht zustande gekommen.
Von wann ist der Vertrag?
Ja, das BGB war noch nicht in Kraft getreten, 1883.
Ja, siehste, also gültig.
Preußisches so. Recht.
Ach so, ja.
Oder? Weiß ich nicht. Nach was wird er das gemacht haben?
Das UN-Kaufrecht wird es auch noch nicht gegeben haben. Ich habe keine Ahnung.
So, und jetzt könnte man noch sagen, dass Lügenfritz, so hieß er dann auch schon zu Lebzeiten in Deutschland, dass der das irgendwie gemacht hat, weil man sich schlichtweg geirrt hat. Also man hat aneinander vorbeigeredet. Überhaupt nicht. Der hat an Vogelsang geschrieben, seinem Partner, lassen Sie Joseph Fredericks aber vorläufig in dem Glauben, dass es 20 englische Meilen sind. Also er wusste von Anfang an, um was es ging.
Da sind wir auch im Bereich der Arglist.
So.
Also wir sind in jederlei Hinsicht, kommen solche Leute heute nicht mehr damit durch. Klammer auf, naja, Gebrauchtwagenhändler.
Was ich daran so irre finde, ist, der wollte diesen Mann das Land klauen, um es auszubeuten. Und zum Schluss wollte er sie unterdrücken und ausbeuten.
Wie kommt man da drauf?
Warum dieser Legalismus? Das hatten die Nazis ja auch.
Ach so.
Was soll der Unsinn? Der wollte den
Sag's doch. Ja. Sag doch einfach, was du willst.
Genau.
Ja.
Und selbst wenn, Gerichtsstandort Bremen oder? Also.
Nee, eben nicht. Also, ja, einfach.
Das ist doch alles Quatsch. So, und ja. die Reichsregierung allerdings teilte dann später mit, dass das zwar irgendwie tricky wäre, aber auf jeden Fall rechtens. Und hat diese Verträge anerkannt.
Was das für ein Rechtsinstitut ist, schließt sich mir auch nicht. Also jetzt sagt eine staatliche Entität, also es wird ja kein Staatswesen, oder was hatten die das, wie hießen die Besitzer des Volk?
Orlam.
Die werden ja keine staatliche Souveränität gegenüber, also die werden ja Beziehungen mit anderen Ethnien gehabt haben, aber keine staatliche Organisation, dass man sagt, wir treten jetzt, wir haben eine Botschaft in Berlin und wir verhalten uns irgendwie diplomatisch miteinander.
Ja, und das ist wirklich, also, dass das ein Verbrecher war, ein Ausbeuter, alles geschenkt. Aber dieser deutsche Legalismus hinzugehen und sagen, steht da aber?
Ja. Aber so funktioniert's. Das haben die in Berlin verstanden.
Es hat ihm nichts genützt. Er hat sein Leben lang gesucht, hat nichts gefunden und hat es dann zum Ende seines Lebens an die deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika verkloppen müssen, sein ganzes Land. Da gab es dann aber schon den Hafen, weil andere, wie zum Beispiel Würmann oder Petersen oder so, dann da eingestiegen sind und dafür gesorgt haben, dass da eine deutsche Kolonie entstand. Lüderitz selber, also die Stadt Lüderitz, blieb weitgehend unbedeutend. Und der eigentliche Diamantenboom, der kam dann eher später.
Gut so. Also, dass es nicht dem noch in die Hände fiel, dass das mit
Diamanten
wahrscheinlich gar nicht so toll ist.
Aber auch ganz merkwürdig, der Boom war dann so 20er Jahre und trotzdem von Deutschen. Also die Deutschen sind dann ja 1915 da irgendwann mal rausgeworfen worden. Und daran sieht man, das geht nicht um Kolonialismus, das ist einfach Kapitalismus. Also die Nation war da vollkommen wurscht.
Aber ist das nicht überall so?
Ja, denk schon. Also
so aus Afrika rausholen, was ging?
Ja, genau. Und dann haben die Kolonialisten so ein bisschen getan, als würde es darum gehen, weiß ich was, zu missionieren oder ähnliches. Das war alles Quatsch. Und ganz zum Schluss war da die Solidarität unter den Weißen. Ne? Also da haben die Holländer mit den Engländern, mit den Deutschen, das mit dem Ersten Weltkrieg und die Nachkriegszeit, das war dem vollkommen Pumpe.
Ja. Da war ich noch nicht so auf dem Trip, das zu schnallen, als ich da war, weil ich fuhr dann ja, das sind wir ja so ein paar Jahre später, fuhr an einem Friedhof vorbei und da wurden ziemlich viele also waren nur deutsche Namen drauf mit irgendwie dem Eisernen Kreuz. Und ich habe gesagt, ich weiß, dass da was war, aber was das genau war, Und das ist einfach eine riesengroße Sauerei, dass man glaubt, einfach, dass man überhaupt auf den Gedanken kommt, da gehen wir jetzt mal hin und wir stellen, das war ja auch bei der Kongo-Konferenz, es ging ja, da war ja kein afrikanisches Land, kein Vertreter der dort lebenden Menschen vertreten, die Frage zu stellen, wem gehört das eigentlich, ohne die da sind, ist das ein Gedanke, der wirklich so absurd ist, der so ein überlegenes Gefühl irgendwie ausstrahlt, das ist ja wirklich Wahnsinn.
Ja, und diese Stadt Lüderitz heißt Lüderitz, ich komme da gleich noch zu, und da fährst du zum Beispiel an einem oder an zwei Gebäuden vorbei, ich habe hier wunderbare Bilder, auf dem einen steht Leserhalle und auf dem anderen steht Turnhalle. Und das ist die Turnhalle des Männerturnvereins Lüderitz und darüber frisch, fromm, fröhlich, frei, also Turnvater Jahn. Mhm. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Also die Nachfolger von Lüderitz haben dann in den Herero und in dem Fall vor allen Dingen Nama-Kriegen, haben dann ein Konzentrationslager in Lüderitz errichtet, Walfischbucht. Mhm. Und da steht also auch das Denkmal, das ist schwerst beeindruckend, weil du weißt, das ist echter Völkermord. So. Und bis heute, ich bewundere die ganze Zeit die Namibier mit ihrer Nachsichtigkeit, mit ihrem Großmut, diese sowas wie Turnhalle, Lesesaal oder auch das Reiterdenkmal in Windhoek. Das hat jetzt ein klein bisschen anderen Platz bekommen, aber trotzdem, das steht da. Und die Leute sagen, ja, klar kennen wir die Geschichte, aber ist okay, gehört irgendwie dazu. Also, das ist
auch anders machen, ja.
Das ist Größe. Das ist wirklich Größe. Aber darauf will ich noch ganz kurz eingehen. Den Namen von Lüderitz. Das ist ja nun wirklich ein etwas schwieriger Name. Und so dachte eben auch die Menschen nennen sich dort Buchter. Von der Lüderitz-Bucht. Mhm. Man kam also nun auf die Idee, dass Lüderitz vielleicht nicht mehr so ein guter Name ist. Und das ist das Siedlungsgebiet der Nama, oder vor allen Dingen der Nama. Und 1993 machte David Fredericks den Vorschlag, die Stadt umzubenennen. Und ich würde immer behaupten, dass ich leidlich sprachbegabt bin. Und die Stadt sollte heißen
Nami Nus.
Okay, jetzt nochmal alle zusammen. Und bitte
Nami Nus.
Ich hab mal eine Vorführung, also das heißt Vorführung, es haben mal Leute, kamen mal Leute in die Lodge, in der ich war, und haben dann eben diese Klicklautsprache gesprochen.
Ja. Hä?
Das ist eloquentes. Hä, wie macht ihr das?
Das hast du ja im südlichen Afrika, gibt es ja verschiedenste Sprachen. Also in Südafrika, so in Johannesburg, hast du ja dieses Xhosa, dann Miriam Makeba, Mama Afrika, den Klicksong. Und dann hast du Zulu. Und dann hast du eben dieses Nama. Das ist ja wirklich ganz überraschend, wie diese Sprache funktioniert. Und ich kriegte auch wirklich gar nichts hin. So, dass
man kann das nicht.
Ich krieg das von der Zunge und so weiter. Ich krieg das nicht hin. Also nur mal so, jetzt kommt mal Xhosa.
Ja, also ich finde, dieses Klicken passt gar nicht wo man sagt jetzt, das ist ein Ton oder ein Laut, den wir kennen. Das hört sich immer an wie mehrere.
Ja, und es ist wie so eine Unterbrechung in der Sprache. Ja. Ich empfehle dazu übrigens den großartigen Film, Die Götter müssen verrückt sein.
Auch nicht.
Oh nein, das ist jetzt aber Pflicht.
Okay.
Es geht um Namibia, okay. Es geht um die Namib-Wüste. Großartig, ganz kurz, der Plot ist da fliegt jemand mit einem Flugzeug über diese Wüste, in der eben die Buschmänner, so heißen die dann auch in dem Film, wohnen, und wirft eine leere Colaflasche aus dem Fenster. Und die landet nun da, und die Menschen dort haben noch nie etwas wie eine Colaflasche gesehen. Und sie streiten sich, weil es einzigartig ist. Und weil sie sich Xi heißt, der Hauptdarsteller, der in Namibia wirklich ein Volksheld ist. Und der kriegt dann die Aufgabe, diese Flasche über den Rand der Welt zu schmeißen, weil sie nur Zwietracht bringt. Ist aber, hört sich tiefschürfender an, als es ist. Ist zum Teil harter Klamauk. Aber gut.
Nee, dann gucke ich das. Tiefschürfender habe ich keine Zeit.
Das ist wirklich, es ist. Es werden auch ein paar Stereotype bedient, aber es ist trotzdem ein sehr schöner Film. Auf jeden Fall, wir waren bei Herrn Fredericks, der wollte die Stadt umbenennen, du erinnerst dich.
Ja.
In?
Kommt gleich, warte. bitte jetzt.
Ja. Nami Nus. Ja? So. Das teilte er der Zentralregierung mit und die sagte konkret, Präsident Bohamba sagte 2013 im Februar, das ist eine Riesenidee, die Stadt heißt jetzt so. Mhm. Das kleine Problem ist, dass nur sehr wenige Menschen dort unten Nama sprechen und deswegen auch den Klick- und Schnalzlauten nicht mächtig sind und deswegen ihren eigenen Namen nicht aussprechen können. Das war ein bisschen blöd. Daraufhin gab es eine Versammlung mit immerhin 600 Menschen. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen dort wohnen, ist das schon relativ viel. Die mitteilten, dass vielleicht Lüderitz kein so guter Name ist, aber Bucht müsste unbedingt im Namen drin vorkommen. Das deutsche Wort Bucht. Und die versammelten sich nun in der Turnhalle, um zu protestieren, darunter auch die Bürgermeisterin. Daraufhin teilte der Regionalminister mit, dort hätten sich vor allen Dingen Menschen versammelt, die Buchter, weil sie nicht über die Namensänderung verhandeln wollten, sondern weil sie in einer Scherben waren, einer illegalen Kneipe. Das fanden die Menschen vor Ort so grässlich, dass es zu tumultartigen Ausschreitungen kam und er musste das öffentlich zurücknehmen. Daraufhin sprach die Regierung von einem Missverständnis. Und zwar hat das Missverständnis nicht nur, was diese illegalen Kneipenäußerungen, sondern auch die Änderung des Namens. Es wäre sicher nicht die Stadt gewesen, sondern der Wahlkreis.
Ah ja, so. Das kann ja passieren.
So, das hat die Bevölkerung erstmal so zur Kenntnis genommen. Und anschließend dieses Verfahren sozusagen zentral delegiert und dort liegt es bis heute. Und deswegen weiß man nicht, wie diese Stadt genau heißt, aber die Leute sagen Lüderitz dazu. Allerdings hat sich der Präsident vorbehalten, ab jetzt Namen grundsätzlich per Dekret ändern zu dürfen.
Die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. So.
Und wenn ich diese kleine Geschichte zu Ende bringen kann, denn überall in Lüderitz oder an mehreren Orten gibt es große Plakate, in der nicht nur die Völkerfreundschaft, sondern auch die Städtepartnerschaft zwischen Lüderitz in Namibia und Lüderitz in Deutschland gefeiert wird.
Wow. Das ist ja doppelt falsch eigentlich, dass beide so heißen. Oder hat das deutsche Lüderitz da?
Nee, und dann habe ich glaube, dass ich auch in deutscher Geografie nicht so schlecht bin und überlegte dann, wo könnte wohl Lüderitz liegen? Ich habe das noch nie gehört.
Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, das kann ich mal Vorpommern. Lüderitz ist, ich habe es natürlich auch nachgeguckt, ist eine Gemeinde, eine Ortschaft genauer gesagt, die zur Einheitsgemeinde der Stadt Tangermünde im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt gehört.
Ah.
Ja. Und dort wohnen 343 Menschen. Wohnen ist da auch ein weiter Begriff. Und
Grüße.
Ja. Und die größte Sehenswürdigkeit ist die Wüstung von Lüderitz, 600 Meter westlich vom Dorf gelegen. Ja.
Okay.
Ein Einzelhof.
Wir kümmern uns nicht so gut drum.
Soweit mein kleiner Reisebericht über das schöne Lüderitz und das eigentlich viel schönere Namibia. Und ich kann nur sagen, mich wird es da wieder hin verschlagen.
Mhm.
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Aber wenn ich jetzt so mal so direkt Feedback geben darf, also eine große Reiseempfehlung habe ich jetzt nicht rausgehört, unbedingt auch Lüderitz zu sehen ist.
Nein, das kann man so. Nein, wie meine Reisebegleitung ja zu Recht sagte, das mit den Städten ist nicht so.
Ja, das ist. Also ich habe es damals bis Swakopmund geschafft. Soweit, das war der südlichste Punkt. Genau. Nee, der südlichste Punkt war Susus Flay, also dieses Death Valley.
Ja.
Wo ich dich doch bitten würde, nächstes Mal doch auch hinzufahren, weil das ist nochmal, also ist, glaube ich, eine der höchsten Dünen der Welt und
mit diesen
seit Jahrhunderten abgestorbenen Bäumen da in diesem Tal. Also wenn man das googelt und man sieht das Bild, sagt man, habe ich schon mal gesehen. Und das ist halt auch wirklich absurd. Wenn man davor steht, sagt man, ach, du ahnst es nicht. Mhm. Das gibt's ja wirklich. Mhm. Und das ist ganz schön groß hier, so alles. In Swakopmund ist mir diese deutsche also es steht ja überall noch, da steht Apotheke, da steht, weiß ich nicht, Kneipe Altona, da stehen, also die Straßen ist immer noch die Kaiserstraße, glaube ich, die Straße im Zentrum, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
Mein Hotel lag in der Bismarckstraße.
So, ist halt echt die Frage, wieso ist der Umgang in Namibia mit dieser Kolonialgeschichte so, dass man es einfach erstmal so lässt? Weil die meisten anderen Kolonien sich ja von ihren Besetzern doch deutlich emanzipiert haben. Es scheint ja es wird auch Deutsch gesprochen in Swakopmund. Also wir waren im Restaurant seinerzeit und ich wurde von einer offenbar namibischstämmigen, sehr beleibten, sehr resoluten Frau gefragt, was ich essen möchte, und zwar auf Deutsch. Und da schreckt man sich dann erstmal und sagt, warum sprichst du denn auch noch, also ne? Wo kommt das her? Ist das Teil der Identität so sehr, dass man nicht darauf verzichten möchte? Ist es ein Zusammenhaltsthema? Also gibt es bestimmt auch Untersuchungen zu oder Studien zu.
Also es gibt ja eine Community, in der ich mich relativ viel bewegt habe. Also auch meine Reisetipps und auch zum Teil meine Reisebegleitung waren eben Namibia, deutschsprachige Namibia. Das ist dann auch schon sprachlich ein bisschen schwierig. Also was sind die jetzt? Sind das Deutsche? Das sind sie natürlich nicht. Das werden sie auch, das tun sie auch, immer weit von sich weisen. Es sind Namibia, fünfte, sechste Generation. Mhm. Der großartige Musiker Ease, kann ich da nur empfehlen. Ein Rapper ist falsch, das waren mal so seine Wurzeln. Aber das ist ein ganz besonderer Stil, Namflower. Mhm. Und der macht das selbstverständlich auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Was ganz komisch ist, denn ich war natürlich in Restaurants und ich war in Sehenswürdigkeiten und so. Also das ist schon sehr touristisch, auch sozusagen vom Angebot her. Aber ich habe mir einmal gedacht, das ist so, wir sind so an die Wasserlöcher der Weißen immer gefahren. Ne? Also ich habe so weit überproportional viele deutschsprachige Menschen, deutschsprachige Namibier dort getroffen. Ja, die sind auch nicht unerheblicher Teil der Kultur, das muss man auch mal sagen. Und auch Teil der Politik. Es gibt deutschsprachige weiße Minister. Auch das finde ich ganz erstaunlich, dass die SWAPO die in die Regierung mit aufnimmt. Ja, ich habe dazu natürlich auch keine wirkliche Begründung. Das Einzige, was man da vielleicht so sagen kann, also zum einen der Großmut der Namibia. Wenn wir an Zimbabwe oder Ähnliches denken, da ist man ganz anders mit weißen Siedlern umgegangen.
Ja. Ja, in Südafrika ja auch.
Ja, teilweise in Südafrika auch, genau. Das Einzige, was ich so ein bisschen noch da mir so als Erklärung zurecht basteln könnte, wäre, dass die Deutschen ja erstens relativ früh rausgeflogen sind. Nicht ohne zuvor. Also ich meine, Völkermord ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, eigentlich waren wir die Guten, waren wir nicht. Aber dass die ja anschließend bis 1991 selber Teil der unterdrückten Bevölkerung war. Weil, also bis dahin war das ja schlichtweg von den Kap-Republiken, von den Buren, so was wie eine benachbarte Kolonie. Also dass man eine gemeinsame Erfahrung auch des Unterdrücktseins hat. Wobei als Weißer in Namibia es sich wahrscheinlich sehr viel angenehmer gelebt hat.
Wahrscheinlich. Ja.
Und das Kapital ist natürlich sehr eindeutig verteilt. Die Farmen sind weiter in den Händen der Weißen, ganz klar.
Ja, das habe ich ja auch in Uganda festgestellt. Als die Briten gegangen sind, sind die Inder geblieben.
Mhm.
Und denen gehört ein wesentlicher Teil der Wirtschaftskraft. Also die Läden sind meistens indische Läden, weil das waren, also das gibt's, da gab dann ja offenbar eine Hierarchie von Briten zu Indern zu Ugandern. Das kriegst du auch nicht mehr raus, weil die Inder fühlen sich da jetzt heimisch. Kommst halt irgendwann, kommen wir auch nicht mehr raus. Weiß ich auch nicht.
Nein, und das sind natürlich dann auch Ugander. Was willst du denn nach der fünften Generation sagen? Genau. Wobei, also es gibt da auch Auswüchse. Also ich habe zum Schluss dann noch in Windhoek so einen Laden gesehen, da wurde ganz unverhohlen die südafrikanische Polizeiuniform aus der Apartheidzeit verkauft und dahinter hing die Burenfahne und das mitten in der Haupteinkaufsstraße von Windhoek. Und auch da, also ich würde mal sagen, vergitter dein Geschäft und verkauf's unterm Tresen, aber nö, ist okay, das wird hingenommen. Und nicht, weil sie es nicht wissen, sondern weil sie sagen, komm, leben und leben lassen.
Ja, vielen Dank. Ich suche gerade eben parallel was, weil ich gleich noch was für meine Karte machen möchte.
Ja.
Ich bin jetzt aber gerade nicht sicher, ob ich da recht habe.
Soll ich dir noch ein bisschen Zeit geben?
Nee, ich wollte dir erstmal danken für den historischen Abriss zu Lüderitz.
Ja.
Sehr gern. Und wir sollten einfach, und das finde ich gut, dass wir es nicht machen, wir sollten jetzt nicht zu sehr auf die Völkermordgeschichte selbst eingehen, weil das würde der ganzen Sache nicht gerecht werden.
Nee, ist auch ehrlich gesagt, also das Format passt da gar nicht.
Nee, genau. Aber da nur der geneigte Hinweis, wenn man sich damit befassen möchte, gibt es genug.
Ja. Ich hätte dann noch meinen kleinen Reisetipp.
Ja, bitte.
Der auch wieder, ich sag's mal, eins von diesen weißen Wasserlöchern ist. Sag dir, ich hoffe, ich denke, dass dir etwas das sagt, Biltong.
Wie bitte?
Biltong.
Nein.
Nein. Okay, Biltong ist ein Wort aus dem Afrikaans und Tong ist halt die Zunge. Und das ist also ursprünglich mal getrocknete Zunge. Beef Jerky kennt man.
Ja.
Und das ist sozusagen die südafrikanische Variante dazu. Das ist also getrocknetes Fleisch, Rindfleisch, halt haltbar gemacht, damit man das auf den langen Trek essen kann.
Ah, ja, ja.
Und das wird haltbar gemacht, indem es 2-3 Wochen luftgetrocknet aufgehängt wird, vorher so ein bisschen gepökelt, ein bisschen Gewürze drauf und so weiter. Und dann verliert das so ungefähr die Hälfte seines Gewichts. Ist also für die Größe relativ leicht und ist ganz hart. Man nimmt dazu Rindfleisch, man kann dazu aber auch alles andere nehmen. Also das, was einem sonst noch für die Flinte läuft. Springbok, Zebra.
Zebra ist lecker.
Ja, Springbok auch. Ja. Und dann hast du so einen solchen Klotz, der ist dann, weiß ich was, so ein halbes Kilo oder so, das ist auch schon viel, sagen wir 300, 400 Gramm. Und den kauft man als Klotz. Und dann kann man den aber, den kannst du weder schneiden noch kauen. Weil es einfach, das ist wie ein ganz, ganz fester Schinken.
Okay. Mhm.
Und deswegen gibt es so Maschinen, in denen das dann so runtergehobelt wird. Und dann hat man so kleine Streifen, so 2-3 Zentimeter lang und so vielleicht.
Ganz dünn, ja.
Okay. Ja. Und wenn das richtig gut ist, also dieses Beef Jerky ist ja meist wirklich trocken und zäh. Und wenn das aber, dieses Biltong ganz frisch ist, dann ist das so wie ein festes Roast Beef, das du so auf der Autofahrt nebenbei snackst.
Klingt gut.
Das ist großartig. Das ist großartig. Und da gibt es ein Laden, in dem man das kauft, und zwar ist das sozusagen eine Raststätte, also ein Zwischenstopp zwischen Windhoek und Swakopmund namens Wilhelmstal. Und Wikipedia sagt dazu, ist eine private Ansiedlung auf der gleichnamigen Farm. Sie hat eine Handvoll Einwohner und liegt in der Region Erongo im Wahlkreis Karibib. Es ist wirklich einfach nur eine Raststätte.
Ja.
Und dort kommt man rein und kriegt einen wirklich leckeren Kaffee und ansonsten gekühlte Getränke und ähnliches. Aber vor allen Dingen kommt dort die Bevölkerung von relativ weit her, um sich sein Bildung zu besorgen. Und mit Bevölkerung meine ich, dass es sich um weiße Menschen handelt, die reinkommen und sagen, ich hätte gerne Bildung. Und die Verkäufer sagen, wie viel möchtest du denn? Also auch da findet alles auf Deutsch statt.
Ja, okay.
Aber es ist sehr freundliche Menschen und wer, also Bildung gibt es an verschiedensten Orten, gibt es auch im Supermarkt, würde ich jetzt nicht so tun. Das ist so ein bisschen wie Curry King. Also kannst du machen, aber
es ist nicht das Gleiche.
Nee.
Ja, okay.
Also empfehle ich sehr Bildung in Wilhelmsthal im Irongo-Wahlkreis Karibib.
Sehr schön. Dazu fällt mir eine ganz kleine Geschichte ein mit diesen getrockneten, also haltbar gemachten Lebensmitteln, also wo im Prinzip das Wasser durch Trocknung oder also Konservierungsprozess rausgeholt wird. Ich fuhr mal eine Rallye um die Ostsee mit einem alten Auto und auf den Lofoten, die einfach der schönste Ort auf der Welt sind, das ist unfassbar schön da, Nordkap kann man weglassen, einfach nur Lofoten machen, waren wir, also auch relativ dünn besiedelt, sagen wir es mal so, waren wir in einem kleinen Kiosk und mein Mitfahrer holte sich so ein Stück Fisch, was auch immer das war. Er hat sich aber so ein bisschen in die Verkäuferin verguckt und hat der überhaupt nicht mehr zugehört, was sie ihm erzählt hat, wie er dieses Stück Fisch vorbereiten muss, um es zu essen. Nämlich eine Woche in Wasser legen. Dann kann man anfangen, das zu essen. Er hat einfach dieses Stück Fisch gekauft, war den Rest des Tages glücklich, holte irgendwann diesen Fisch ins Auto, den hatten wir also vorne reingelegt, weil ja schon auch trotz, ne, also man hat gemerkt, ein Fisch ist anwesend. Und da versucht mit dem Messer das irgendwie so ein Stück abzuziehen, wie du das auch gerade beschrieben hast, und es zu essen. Und hatte dann einfach 4 Tage Salzgeschmack im Mund, weil es nicht mehr rausgekriegt hat. Aber so ist es, Liebe ist salzig.
Ja, aber wäre das nicht ein Grund gewesen, zurückzufahren?
Habe ich ihm auch angeboten, war ihm dann unangenehm. Eieieiei. Ja, schön, aber diese getrockneten Sachen, die haben was. Ja, ich komme jetzt, ich glaube, ich hab's, ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher. Es gab eine Flugzeugentführung. Also, Punkt. Das ist erstmal nicht falsch. Und zwar gab es die Entebbe-Operation.
Oh ja.
Ja. Und zwar war das
mein. Das Flugzeug stand da ewig noch.
Genau. Am Aero Beach.
Ja.
Genau. Und das ist mein Hinweis auf der Karte.
Okay.
Wenn man sich Flugzeugwracks anguckt, ich glaube, es steht nicht mehr.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich glaube, es haben es irgendwann weggeholt, aber es stand. Das Air France-Flugzeug.
Ich habe sie mich nicht mehr gesehen.
Ich war noch drin.
Ah, okay.
Ja, aber es stehen noch andere Flugzeuge da. Also es ist der Aero Beach direkt am Flughafen Entebbe. Das ist halt,
der geografisch sehr schön liegt.
Ja, der liegt halt im Viktoriasee.
Genau.
Genau. Der ist so, das ist halt der Hauptstadtflughafen. Man fährt aber so, naja, halbe Stunde. Mittlerweile ist, glaube ich, der Highway fertig. Gebaut von der Volksrepublik China.
Klar.
Möglicherweise mit Menschen aus China, die sich vielleicht eine Haftverschonung oder Haftverkürzung, naja, auf jeden Fall ist das ein sehr absurder Ort, wenn man steht an einem sehr großen, also ein Binnenmeer, also der Viktoriasee ist, glaube ich, der zweitgrößte Südwassersee nach dem oberen See oder irgendwie sowas, also riesengroß, und man hat wirklich das Gefühl, man steht an der Meeresküste.
Kaspisches Meer?
Ja. Egal. Groß. Sehr groß. Und da kann man dann sich irgendwie sein kleines Getränk kaufen und sitzt an einem sehr schmutzigen Strand. Das ist halt am Flughafen auch, ne? Das ist jetzt von der Luft, also die Luft ist jetzt auch nicht so toll. Aber es stehen halt diese absurd großen Flugzeuge da. Und ich meine, deswegen habe ich es jetzt auch nicht so schnell gefunden, welches Flugzeug es genau war. Steht, glaube ich, wirklich nicht mehr da. Aber in der Zeit, in der ich da war, war es noch da. Und man hat wirklich einfach ein Flugzeugwrack an einen Strand gestellt und gesagt, hier ist doch gut, hier lassen wir das. Und es verwitterte halt mit der Zeit. Es war halt. Ist das nicht der Film mit Nicolas Cage, wo er den Waffenhändler Victor Butch spielt? Na, der Waffenhändler Lord of War. Ich glaube, so heißt er. Und die Szene, da landen sie mit einem dieser Transportflugzeuge irgendwo auf so einem Rollfeld und es wird über Nacht wird das ganze Flugzeug auseinandergebaut, wird alles abgebaut, was irgendwie benutzbar ist. Und so ist dieses Flugzeug halt auch da. Es ist drin nichts mehr da, es ist einfach nur okay. Das Skelett. Wenn ihr mal in Uganda seid, ihr da draußen, werdet ihr zwangsläufig über Kampala wahrscheinlich ausreisen.
Geht ja nicht
über
anders, Entebbe, ja.
Und dann ist ein kleiner Besuch am Aero Beach meine Empfehlung.
Cooler Name.
Ja. Yeah.
Die Operation in Entebbe, erinnere ich mich, da waren ja die Israelis, ne?
Genau.
Und da hat es nur einen einzigen Toten gegeben.
Den Piloten oder so, ne?
Nee, den Kommandoführer. Ach, der den Kommandoführer. Ist. Und das ist der Bruder von Benny Netanyahu.
Stimmt.
Der ist dabei draufgegangen.
Ist ja deswegen vielleicht so ein bisschen verkniffen.
Weiß ich nicht. War eine These.
Der guckt immer so. Ich weiß nicht, politisch kann ich das nicht beurteilen. Ja, das ist ein bisschen Afrika-lastig heute.
Ja, schön. Ja. Ich bin froh, dass wir aus diesem untenrum wieder rausgekommen sind.
Und dann sind wir geografisch nach unten rum. Also sind wir uns auch
treu geblieben. Ja, aber gut.
Meine Damen und Herren, ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen.
Ja.
Das wird ein Bonmot der nächsten Jahrzehnte werden. Das werden Historiker sich anhören und sagen, das war ein historischer Moment. Bin mir ziemlich sicher.
Der jetzt gerade?
Das, was du gerade.
Ach so, ich dachte, wir beide.
Das auch. Das auch.
Oder?
Kinder.
Nein.
Die x-te Folge von. Das war was.
Nein, ich dachte mir, dass ich mal etwas staatstragender zum Abschied. Wir hatten so viele komische Sachen. Und ja. Olaf Scholz und Thomas Gottschalk, das ist doch.
Eine Liga.
Oder so eine Reihe, ja.
Von den Umfragewerten auch ähnlich gerade.
Gut, hast du unserer kleinen Afrika-Plauderei noch etwas hinzuzufügen? Ich habe mit Absicht auf das Südwesterlied von Heino verzichtet.
Ja, gut. Nein, vielen Dank. Es wird noch Afrika-Folgen geben, aber sehr schön. Lüderitz, keine Reise wert.
So, ja. Das würde ich als Resümee so stehen lassen. Prima. Tschüss, Paul.
Tschüss.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ha ha ha.